Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen gleich klären, was die iranische Kulturszene zu den Protesten sagt und ob sie überhaupt was sagt. Dann sind wir nochmal auf der Documenta, die noch 3 Tage offen hat, und wollen wissen, wie es mit ihr nach all dem Streit eigentlich in Zukunft weitergeht, weil in 5 Jahren soll es dann ja auch wieder eine Documenta geben. Und dann eröffnen wir ein legendäres Restaurant aus DDR-Zeiten, neu, diesmal mit Kunst. Und wir wollen wissen, was uns Tschechow über das Russland von heute erzählt. Tausende gehen auf die Straße im Iran, viele Frauen. Sie haben die Sittenpolizei des Mullah-Regimes satt und wehren sich. Die Frauen, indem sie ihre Schleier abnehmen, die Männer, indem sie sich mit den Frauen solidarisieren. Und es sieht sehr danach aus, dass es um mehr geht als nur um Äußerlichkeiten. Die Frage ist, wie groß ist eigentlich die Unterstützung für die Proteste in der breiten Öffentlichkeit, aber auch zum Beispiel in der Kulturszene? Das unter anderem klären wir gleich im Gespräch mit Goline Atay, Fernsehkorrespondentin und Autorin des Buches Iran, die Freiheit ist weiblich. Das sind Porträts über iranische Frauen, die sich wehren. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die deutsche Öffentlichkeit bekommt ja vor allem diese kurzen Videos aus den sozialen Medien zu sehen. Vieles ist nicht wirklich verifizierbar, man bekommt aber einen Eindruck. Was hören Sie aus erster Hand von den Protesten?
Ich höre davon, dass es in über 80 Städten, in über 80 Orten im ganzen Land mittlerweile Proteste gibt. Eine der Protagonistinnen meines Buches lebt im äußersten Südosten des Landes, an der afghanisch-pakistanischen Grenze in Sahedan. Das gehört zur Provinz Sistan-Balutschistan. Es hat dort während der letzten 40 Jahre keinen einzigen Protest gegeben, auch wenn das übrige Land auf den Straßen war. Und das Bemerkenswerte, hat sie mir heute erzählt, ist, dass es tatsächlich auch in Sahedan jetzt einen Protest gibt. Sehr junge Leute, eine überschaubare Gruppe, aber trotzdem sehr junge Leute, die auf die Straßen gehen und sehr radikal auftreten.
Wie ist das zu erklären, dass es gerade die Jüngeren sind und vor allem auch junge Frauen, die auf die Straße gehen jetzt?
Frauen sind eigentlich diejenige Gruppe, die am meisten um elementare Grundrechte kämpfen muss. Von Anfang an, es geht von der Farbe der Sandalen bis zur Haarfarbe, bis zur Haarsträhne, bis zum Zentimeter Haut, bis zur Stimme, die öffentlich nicht erklingen darf, die öffentlich nicht singen kann. Das Regime, historisch gesehen, definiert sich über die Kontrolle über den weiblichen Körper. Das ist ein Kernteil seiner Ideologie, also des Regimes und der Khomeini-Revolutionäre von 1979. Und das Regime weiß, wird diese Mauer eingerissen, dann erzittert das ganze System. Und so hat es auch einer der führenden Politiker Irans ausgedrückt. Falls die islamische Revolution Schaden nehmen sollte, sagte er, dann durch die Frauen. Die Szenen, die wir jetzt gesehen haben, die haben auch teilweise für mich einen neuen Charakter. Also man sieht ja manchmal sogar festivalartige Szenen, also wie Frauen lustvoll ihre Kopftücher verbrennen, das Ganze auch noch mit einem öffentlichen Tanz verbinden, während Männer klatschen und zujubeln. Das sind Proteste, also dieser Charakter von Protesten, das wird das Land und die Menschen prägen. Auch wenn es zu einer Niederschlagung kommt, und dazu kommt es gewiss, aber das wird das Land prägen. Das wird mehr ausrichten können als irgendwelche Artikel, die geschrieben werden.
Inwieweit verbreitet sich das eigentlich auch in der Kulturszene? Das ist ja eine international durchaus sehr anerkannte Kulturszene aus dem Iran, vor allem im Film. Was hört man von dort?
Sehr gute Frage. Es gibt eine sehr intensive Auseinandersetzung in der Protestgeneration darüber, welche Rolle die Kulturschaffenden eigentlich einnehmen. Es hat erste Distanzierungen gegeben vom Regime, von einigen Sängern, von einigen Intellektuellen. Das ist mit großem Interesse zur Kenntnis genommen worden, denn das passiert nicht oft. In den vergangenen 2 bis 3 Jahren kommt es immer wieder dazu, dass Intellektuelle angegriffen werden, dass Schauspieler angegriffen werden, dass sie vom System profitierten, aber sich eben nicht abgrenzten. Und es wird sehr genau registriert, wer sich auf die Seite des Volkes stellt und wer immer noch mit Schweigen auffällt.
Registriert von den Jüngeren oder auch von Älteren, die vielleicht mit bestimmten Kulturrepräsentanten einfach groß geworden sind und die zu ihrem Alltag gehören und die sie weiter sozusagen behalten wollen?
Nein, durchaus auch von der jüngeren Generation. Also eigentlich kann ich da ja nicht von einer bestimmten Generation sprechen. Es ist einfach Das Interessante ist, dass eine wirkliche Debatte entstanden darüber, warum es nicht mehr Solidarisierung gibt mit Menschen, die einfach so mächtig sind für das System. Als internationale Kulturagenten sind sie ja auch irgendwie Botschafter dieses Systems und der Islamischen Republik. Das heißt, wenn sie sich distanzieren, dann ist wirklich ein großer Dominostein gefallen, der für das gesamte Land Auswirkungen haben könnte.
Gibt es denn bei den Kulturschaffenden zum Teil auch eine Art Deal vielleicht, sich möglichst wenig zu äußern, um weiterarbeiten zu können?
Ja, tatsächlich hat ein berühmter Musiker, der traditionelle Musik macht, heute in den sozialen Medien auf Instagram geschrieben, dass er künftig seine Musik nicht mehr mit dem Ministerium für islamische Führung absprechen wird. Denn das ist ja die Pflicht, die man dort hat als Musiker, dass quasi jedes Stück, jeder Inhalt, jeder Text, jedes Gedicht genehmigt werden muss. Und dieser Akt hat andere Musiker inspiriert. Und die Menschen warten darauf, dass es eben andere ihnen gleich tun.
Die Proteste entzünden sich ja beispielhaft an dem Hijab, also an dem Schleier, den viele Frauen nicht mehr tragen wollen, den sie, wie Sie ja schon berichtet haben, von sich reißen, zum Teil auch dem Feuer übergeben. Welche Symbolkraft hat eigentlich dieser Schleier genau für die iranischen Frauen oder überhaupt für den iranischen Protest?
Es geht nicht um den Hijab an sich. Es geht um einen staatlichen Zwang, der damit verbunden ist und der stellvertretend ist für alle anderen staatlichen Zwänge. Es geht darum, dass dieses Regime eigentlich eine Schlüsselstrategie immer wieder verfolgt, damit es nicht zu internationalen Kritik kommt, was seine Hijab-Politik angeht. Es gibt den Hijab als iranische Kultur aus. Das ist natürlich sehr geschickt, denn Kulturkritik im Westen, ja, da muss man aufpassen, da muss man vorsichtig sein. Insofern ist die Kritik bis jetzt immer sehr verhalten gewesen am staatlichen Hijab-Zwang. Und genau diese Fehlinterpretation wollen die Iranerinnen aufbrechen. Sie sagen, das gehört nicht zu unserer Kultur. Zu unserer Kultur gehört vielmehr das Verschleierte und Unverschleierte nebeneinander und miteinander agieren, so wie es vor der Revolution war. Und interessant ist, dass bei den Protesten auch Verschleierte mitmachen, die streng verschleiert sind, aber die trotzdem für die Freiheit ihrer Schwestern und ihrer Töchter einstehen.
Das berichtet Goline Atay, Fernsehkorrespondentin und Autorin des Buches Iran, die Freiheit ist weiblich. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Fazit, die Kultur vom Tage. Und eigentlich sollte es ja bei der Documenta um Kunst gehen, aber irgendwie ist sie ein bisschen verschütt gegangen bei der Debatte um Antisemitismus. So scheint es jedenfalls. Andererseits, der Antisemitismusstreit hat ja vielleicht auch aufgezeigt, was im Argen liegt im Kulturbetrieb und worüber es sich weiter zu debattieren lohnt. Heute Abend wurde das jedenfalls nochmal aufgegriffen, wenige Tage vor Ende der Documenta, vielleicht doch eine Art Rückblick versucht, bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt am Main, veranstaltet von der Bildungsstätte Anne Frank. Und für uns dabei war unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau. Kunst und Kontext, von der Mbembe-Debatte bis zur Documenta 15, der Kunst- und Kulturbetrieb zwischen Antisemitismuskritik und Postkolonialismus. Das war der lange Titel. Also es geht mehr als um die Documenta. Hito Steil war dabei, die Videokünstlerin Nele Polacek, die Autorin, und Julia Jael Alfandari von der Bildungsstätte Anne Frank. Und auffällig auch, das konnte man im Video sehen, im Livestream in der Mitte, ein leerer Stuhl, der Vertreter der Palästinenser in Hessen, der eigentlich zugesagt hatte, hatte wieder abgesagt, ohne Begründung. Ludger Fittkau, vielleicht gab es eigentlich, da wir jetzt so ein bisschen auch zurückschauen auf diese Documenta, vielleicht auch nochmal Hinweise auf entscheidende Momente, die diese Debatte ausgelöst haben.
Ja, Herr Balzer, das gab's, und zwar sehr eindrucksvoll nochmal geschildert von Nele Polacek, der Autorin, die genau unser Gefühl, das wir alle hatten vor der Documenta, ein bisschen Unbehagen. Man hatte ja schon gehört, könnte Antisemitismus dort auftreten, aber dann gab es die Versicherung der Documenta-Leitung, Frau Schormann damals noch, nein, da passiert nichts. Und dann ging die Documenta los, und diese Situation schildert Nele Polacek nochmal.
Und dann begann die Documenta und dieses riesengroße, nicht Gemälde, dieses riesengroße Banner People's Justice mit dem blutunterlaufenden Augen, den Vampirzähnen, also der Vampirjude, hing mitten in Kassel. Und ich dachte, what the fuck? Das hätte ich sozusagen Kassel nicht zugetraut. Das hätte ich, dass es Leute denken, ja, dass es dann da hängt, das hätte ich nicht gedacht. Und dann war es der Diskurs danach. War, wenn Leute sagen, ja, das ist antisemitisch, aber die Dokumente ist total schön, geh doch mal hin, ist total nett da, wo ich immer dachte, das ist, als würde jemand sagen, ich habe mal in Heidelberg gewohnt, wo es Verbindungen gibt, wenn jemand sagen würde, du, da ist eine Verbindungsparty, ja, ja, da werden Leute vergewaltigt, aber die Party ist super.
Ja, so war es am Anfang, zu Beginn der Dokumente. Dann gab es die Versuche, einen Dialog zu erreichen. Auch die Bildungsstätte Anne Frank, die auch heute die Veranstaltung organisiert hat, war da beteiligt. Und dann sagte aber der Moderator des heutigen Abends, unser Kollege Agigar, der Dialog ist tot, es lebe der Dialog. Und so ging es dann heute weiter.
Ja, und vor allem, da geht es ja um mehr als nur um die Antisemitismusdebatte, sondern auch um Postkolonialismus. Also das ist ja auch hier im Titel zu finden, der Kunst- und Kulturbetrieb zwischen Antisemitismuskritik und Postkolonialismus. Und man hörte ja schon auch zum Beispiel von Julia Jael Alfandari, die heute Abend dabei war, dass sie beim Antisemitismus den blinden Fleck in der postkolonialen Debatte sieht. Und da sind wir ja mittendrin in einer auch ausgeweiteten Debatte. Was war da von ihr heute Abend zu hören?
Ja, sie sieht noch so etwas wie eine Opferolympiade, so hat sie es genannt. Also es geht eigentlich darum, dass diejenigen, die sich als Opfer oder sozusagen auch historische Vertreter des Postkolonialismus begreifen, die vielleicht auch selber aus ehemaligen Kolonien eingewandert sind, nach Deutschland eine Migrationsgeschichte haben, dass die sozusagen in Konkurrenz stehen mit Jüdinnen und Juden, also mit der Holocaust-Bewältigung, eine Erinnerungskultur, die sozusagen eben nicht plural ist, das ist dann das Stichwort auch der Fachleute, also keine plurale Erinnerungspolitik, sondern eben eine Konkurrenzsituation. Und gerade bei den Postkolonialisten sieht sie wirklich einen blinden Fleck. Und das will sie aufarbeiten, weil sie sagt, eigentlich fand sie die Idee, der Dokumenta so im Kollektiv zu arbeiten, ganz gut. Und diese Idee will sie retten.
Was wichtig ist, wir müssen darüber sprechen, was sind die blinden Flecken in den Diskussionen, in der rassismuskritischen und postkolonialen Diskurse und Positionen. Wo gibt es da noch Aufarbeitung? Und es gab keine Aufarbeitung zu Dokumenta bisher, keine richtige Aufarbeitung zu Dokumenta. Damit sowas nicht nochmal passiert, weil ich an sich schon finde, dass dieses Konzept des kollektiven Arbeitens sehr spannend und sehr wichtig ist und ja eine starke Institutionskritik eigentlich auch beinhaltet, die an sich auch zeitgenössisch sein könnte.
Also der Versuch, dieses kollektive Arbeiten, das ja viel kritisiert worden ist, es wurde ja von der kollektiven Verantwortungslosigkeit gesprochen, Verantwortungsdiffusion, das waren ja die Begriffe. Da hat aber Frau Alfandari gesagt, nee, das möchte sie eigentlich jetzt nicht auch über Bord werfen. Aber dazu brauchst du natürlich eine Aufarbeitung dessen, was ist da falsch gelaufen.
Die Frage der Verantwortung, die zieht natürlich auch nach sich, inwieweit eigentlich dem Besucher, der Besucherin, der Dokumenta immer wieder auch alles in einen Kontext gesetzt werden muss. Inwieweit es nicht vielleicht auch ein aufgeklärtes Publikum gibt, von dem man ausgehen kann, dass es eben fragwürdige Dinge selber erkennt? Also wie ausgewogen muss so eine Ausstellung wie die Dokumenta eigentlich sein? Wurde das thematisiert?
Ja, diese Frage hat auch Kollege Agigar als Moderator gestellt und da war schon der Konsens, natürlich muss eine solche Ausstellung auch unausgewogen sein dürfen. Allerdings ist es eben keine private Galerie, das wurde eben auch gesagt, sondern es ist eine Weltkunstausstellung, die eben staatlich finanziert ist. Da muss man natürlich schon auch sozusagen verhindern, dass dann nachher Gruppen wie beispielsweise jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger dann nachher irgendwie geschockt sind von so einer Veranstaltung oder andere, die möglicherweise sich diskriminiert fühlen. Das muss verhindert werden. Aber Hito Steyerl, die Videokünstlerin, die ja ihr Kunstwerk abgezogen hatte von der Dokumenta aus Protest, sagt, die Diskussion muss jetzt beginnen, auch über die Zukunft der Dokumenta, um strenge Kriterien, wie die Dokumenta zum Beispiel finanziert wird.
Die Debatte geht jetzt erst los. Nur ein kleines Beispiel. Ich würde gerne wissen, was Volkswagen als Hauptsponsor der Dokumenta eigentlich zu suchen hat. Ja? Wenn wir zum Beispiel über das Fortbestehen von Nazikapital reden oder von Firmen, die wirklich in großem, großem Stil Zwangsarbeiter und Sklavenarbeit im Zweiten Weltkrieg eingesetzt haben. Abgesehen davon, dass sie 2,0% des globalen CO2-Ausstoßes zu verantworten haben.
Also die Dokumenta soll weitergehen, aber sie wird vielleicht kritischer und viel öffentlicher vorbereitet werden müssen und viele sozusagen ja auch Künstlerinnen und Künstler, die jetzt drauf schauen, kritisch drauf schauen, werden mitdiskutieren wollen im Vorfeld.
War das eine Debatte, die letztlich heute Abend gelungen ist? Ich meine, ich frage auch deswegen, weil es ja viele Diskussionsveranstaltungen gab, auch während dieser Dokumenta, die als gescheitert galten.
Ja, also eine solche Veranstaltung wie heute Abend hätte ich mir gewünscht auf der Dokumenta. Das war ja auch geplant. We Need to Talk war die Reihe, die vorher angesetzt war, ist dann abgesagt worden. Natürlich fehlte der palästinensische Vertreter, warum der nicht gekommen ist. Man kann nur rätseln, dass die Bildungsstätte Anne Frank hat natürlich jüdische Verantwortliche, also möglicherweise spielen da Ressentiments auch gegen Juden und Jüdinnen eine Rolle, aber die Diskussion insgesamt war prima und 2 Stunden wirklich nachdenken, auch ohne starke Moral, sondern einfach viel auch eine suchende Bewegung. Ich fand es eine wirklich gute Veranstaltung.
Ludger Fittger hat diese Veranstaltung für uns besucht, beobachtet in Frankfurt am Main, veranstaltet, wie gesagt, von der Bildungsstätte Anne Frank, auch zurückschauend auf diese Dokumente und welche Debatten sie ausgelöst hat zum Thema Antisemitismus und Postkolonialismus und übrigens auch nachzuschauen auf deren Seite dort als Videostream. Und wir bleiben, und natürlich noch der Dokumenta, falls Sie da noch mehr wissen wollen, da finden Sie alles unter deutschlandfunkkultur.de. Da haben wir einiges für Sie, was wir da in den letzten Wochen und Monaten beobachtet und auch hinterfragt haben. Bleiben wir noch in der Kunstszene und gehen wir nach Potsdam. Da gibt es nämlich eine bemerkenswerte Neueröffnung. Ein altes, großes DDR-Restaurant mit dem Namen Minsk. Das verfiel jahrelang und ist jetzt saniert wieder da, allerdings eben als ein Ort der Kunst. Bezahlt von SAP-Gründer und Milliardär Hasso Plattner, der schon das Museum Barberini gründete, um dort seine Kunstsammlung zu zeigen. Ein barockes Palais, das er wieder aufleben ließ. Aber Hasso Plattner hat auch eine Sammlung mit Kunst aus der DDR und die passt natürlich besser in ein Gebäude der DDR-Moderne. Eben das Minsk. Seine Tochter Stefanie Plattner hat das Konzept mitentwickelt und hat bei uns im Programm über das Barocke und über das DDR-Potsdam gesprochen.
Die DDR-Architektur gehört genauso zur Geschichte Potsdams wie die barocken Bauten auch. Und vielleicht eröffnet sich hier eine friedlichere Diskussion oder eine offenere Diskussion.
Wir dürfen gespannt sein. Carsten Probst hat sich das Ganze angeschaut, kommt aus Potsdam ins Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Also, das Minsk, wie sieht es aus?
Ja, es ist nicht mehr viel übrig von dieser originalen Bausubstanz sozusagen. Das sind ungefähr 2 Säulen noch im Erdgeschoss, die da noch stehen. Ansonsten würde ich das, was man jetzt da sehen kann, so als eine minimalistische Interpretation des alten Minsk sehen, des Vorgängerbaus von Karl-Heinz Birkholz. Man erkennt eben von außen natürlich noch diese Staffelung des Gebäudes, die gezackten Treppenaufgänge. Das alte Minsk war aber so eine sogenannte Folklore-Gaststätte. Also die ist auch unter Mitwirkung von Künstlerinnen und Künstlern aus Belarus ausgestattet worden mit verschiedenster Ornamentik, Bauornamentik. Und diese sozialistisch-brüderliche Folklore, würde ich sagen, ist jetzt einem edlen, minimalistischen Ambiente gewichen mit riesigen Panoramafenstern und eben 2 übereinanderliegenden Ausstellungssälen, die mit einer Wendeltreppe verbunden sind. Und diese Wendeltreppe ist wiederum ein Zitat des alten Café Minsk. Und so sind auch andere kleinere Zitate ab und zu eingestreut, zum Beispiel die Bar. Also darum hat man sich sehr kleinteilig dann auch bemüht, das noch einmal zumindest in Erinnerung aufleben zu lassen.
Und es ist ja ein Ort der Kunst, so soll es jedenfalls werden, auch für die Sammlung mit DDR-Kunst von Hasso Plattner. Wie genau soll das da inszeniert werden?
Ja, die Gründungsdirektorin Paula Malavasi, übrigens eine frühere Assistentin von Kaspar König am Museum Ludwig, die sagt, die Kunst aus der DDR soll hier eigentlich aus ihrer historischen Nische herausgeholt werden, in der sie ja noch immer steckt. Sie soll in einen neuen Dialog mit der Gegenwart treten. Darauf kann man, finde ich, wenn man jetzt mal das weitere Programm abwartet, eigentlich gespannt sein, finde ich, wie das gelingt. Man möchte eigentlich aber diese Ausstellung so in ungewohnten Perspektiven handeln, auf Künstlerinnen und ihre Werke. Persönliche Geschichten sollen im Vordergrund stehen, individuelle, auch sehr widersprüchliche Lebenserfahrungen, so heißt das. Ja, und dazu sagte mir Paula Malavasi.
Wir sind sehr interessiert an Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit von diesen individuellen Lebenserfahrungen. Deswegen finden wir auch wichtig, ja, ganz unterschiedliche Stimmen, zeitgenössische Stimmen, Stimmen aus anderen Orten, also wie in diesem Beispiel Stan Douglas, ne? Ein kanadischer Künstler, der mit dem DAAD kam in den 90er Jahren und dann reagiert hat auf die Geschichte zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre und die Potsdamer Schrebergärten festgehalten hat.
Ja, da hat sie jetzt schon eine Ausstellung genannt. Man kann das ganz gut an dieser Eröffnungsdoppelausstellung sehen. Von Wolfgang Mattheuer sind hier zunächst Landschaftsbilder. Das kommt überwiegend aus der Sammlung Hasso Plattner ausgestellt. Für ihn persönlich, für sein Werk sind die Landschaftsbilder sicherlich sehr wichtig. Eigentlich der größere Teil seines Werkes. Aber ich würde sagen, einem breiteren Publikum ist er eher nicht als so ein Landschaftsmaler bekannt, der sich sehr stark eben auch mit der Tradition der deutschen Romantik auseinandergesetzt hat, in die er dann so die Folgen der Industrialisierung hineingeblendet hat. Und das wird eben kombiniert mit dieser zweiten Ausstellung, die eben schon erwähnt wurde, in denen der kanadische Foto- und Videokünstler Stan Douglas Aufnahmen von Potsdamer Schrebergärten gemacht hat. Und zwar in den 1990er Jahren, als er hier in einem Stipendium in Berlin war. Und ich hätte, um ehrlich zu sein, diese beiden nie miteinander zusammengebracht. Aber diese Aufnahmen von diesem Potsdamer Schrebergärten, auch so noch in dieser alten Fotooptik der 90er Jahre, das wirkt so skurril und so surreal, dass ganz erstaunliche Nähe zu Wolfgang Mattheuers gerade späteren Landschaften entsteht. Also interessantes Experiment.
Setzt da dieser neue Kunstort Minsk in Potsdam vielleicht nochmal ganz andere Akzente im Kontext auch der Debatte, wie eigentlich DDR-Kunst ausgestellt wird? Das haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt. Da gab es ja viel Streit darüber. In Dresden zum Beispiel im Albertinum wurde heftig darüber gestritten, als viele Werke aus der dortigen Sammlung erst einmal abgezogen worden sind, dann mal neu arrangiert worden sind. Vieles auch aus der Generation derer, die mit dieser Kunst groß geworden sind, diese Kunst auch vermisst haben. Oder Leipzig, das Museum der Bildenden Künste. In diesem Kontext steht ja auch, wenn es natürlich deutlich kleiner ist, dieses Minsk in Potsdam. Was kann, was will es anders machen?
Ja, ist ganz interessant eigentlich. Das sind Leipzig, Dresden, das sind ja riesige Sammlungen, muss man sagen, die sich ja ihrerseits auch schon jetzt immer wieder bemühen um Aktualisierung, Kontextualisierung mit der Gegenwart. Thema Bilderstreit ist natürlich auch ganz wichtig gewesen, gerade in Dresden. Man kann es eigentlich insofern nicht vergleichen, weil Hasso Plattners Sammlung selber, ich würde sagen, doch relativ große Fehlstellen hat. Es sind auch keine wirklich groß berühmten Werke darin, sozusagen aus der Kunst der DDR. Das konnte man schon auch bei der Präsentation im Museum Barberini, das er ja auch gegründet hat, eigentlich nachvollziehen und sehen. Also in Minsk wird vermutlich nicht neue Kunstgeschichte geschrieben, aber es könnte ein Ort der kleinen, feinen Experimente sein, was man vielleicht bei Kunst aus der DDR vielleicht auch nicht so unbedingt erwarten würde, aber wie Paula Malavasi es ausdrückt.
Von der ehemaligen DDR in die Welt und zurück, von einem Ort in dem nächsten, der Blick von außen, der Blick von innen, das alles zusammenzubringen, das ist die große Herausforderung hier.
Ja, genau. Warum eigentlich nicht? Vielleicht entsteht ja wirklich so ein Ort nicht der üblichen Retrospektiven, sondern der Themen, die die Kunst unabhängig so von ihrer Zeit beschäftigt haben und die immer noch aktuell sind. Und damit will man auch mit anderen Häusern kooperieren.
Warum? Und das eben ja. Alles. Und das eben alles in Potsdam. Also dieser Ort, ich glaube, das lässt sich ja sogar bei Hasso Plattner an seiner eigenen Sammlung und an seiner Person und seinen Aktivitäten ablesen, dass er zum einen das Palais Barberini wieder aufgebaut hat, diesen barocken Bau, der zerstört war im Krieg und dort eben zum Teil auch französische Impressionisten zeigt. Und auf der anderen Seite eben dieser DDR-Bau, das Minsk, das ist ja beides nebeneinander in Potsdam. An dieser Stadt kann man das ja sehr gut beobachten. DDR, Moderne und eben auch Barock, der zum Teil auch wieder aufgebaut wird. Wie wird das eigentlich angenommen von den Potsdamerinnen, von den Potsdamern vor Ort? Haben Sie da schon was gehört?
Ja, bei der Pressekonferenz gab es viele Ortsansässige sozusagen, die auch noch die älteren Zeiten teilweise miterlebt haben.
Als es noch ein Restaurant war, als es noch ein Ausflugsziel war.
Ganz genau, also ein sehr beliebtes, ne? Also fast so ein Identifikationspunkt, auch ein echter Treffpunkt.
Ist da wieder Gastronomie jetzt eigentlich?
Oder? Ist ja, auch Gastronomie, ja. Aber ein bisschen bescheidener. Aber man kann so ein bisschen dieses Gefühl von damals noch nachvollziehen, wie das gewesen sein muss. Die meisten Räume sind natürlich jetzt Ausstellungsräume, aber die ich gesprochen habe, haben mir so relativ einheitlich gesagt, viel ist eigentlich nicht mehr übrig von dem, wie es sich damals angefühlt hat. Man kann das auch so ein bisschen noch an den alten Fotos nachvollziehen. Ich bilde mir ein, da war so ein bisschen so ein Fremdeln, weil das doch ein relativ edler Ort, in der Ansprache ein relativ edler Ort ist. Das war also wirklich auch ein Ort, der nicht versucht hat, sich nochmal an dieses Lebensgefühl heranzupirschen, würde ich sagen. Also wie bei Hasso Plattner eigentlich üblich, immer so ein bisschen High-End-mäßig auch ausgestattet. Trotzdem, also ich finde es bemerkenswert, dass Hasso Plattner hier sozusagen so ein Bekenntnis abgibt zur DDR-Moderne, denn wir erinnern uns seine Pläne für die Kunsthalle in Potsdam. Die begannen damit, ich glaube vor ungefähr 10 Jahren, dass er das alte Interhotel, dieses Hochhaus, dieses sehr markante, abreißen lassen wollte, um dort seine Kunsthalle zu bauen. Und da, glaube ich, so ein Lernprozess bei diesen Protesten dagegen. durchgemacht hat, widerwilligen vielleicht, aber doch schließlich dann dabei herausgekommen ist, diese Kunsthalle, die er einst versprochen hatte, dann doch in Potsdam zu bauen, in einem Bau, der nun doch die DDR-Moderne auch zitiert. Eigentlich eine schöne Geschichte.
Da schließen sich die Kreise und da lässt sich, glaube ich, auch einiges erzählen anhand dieses Beispiels des Umgangs auch mit DDR-Baumoderne. In diesem Fall also das Minsk, ein neues Kunsthaus in Potsdam. Carsten Probst hat es für uns schon gesehen. Vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Riedel.
Der Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg hat Ralf Roggenburg zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Der 57-Jährige ist seit 2019 in dem Aufsichtsgremium vertreten und vom Deutschen Beamtenbund entsandt. Roggenburg tritt die Nachfolge von Friederike von Kirchbach an, die im Zuge der Krise um Ex-Intendantin Patricia Schlesinger ihr Amt aufgegeben hatte. Roggenburg ist hauptberuflich als Staatsanwalt in Potsdam tätig. Thorsten Südow.
Roggenburg sagte, das Wichtigste sei, innerhalb und außerhalb des RBB mehr Transparenz herzustellen und den künftigen Rundfunkrat mit mehr Kompetenzen auszustatten. Die RBB-Leitungsebene müsse verschlankt werden. Roggenburg mahnte baldige Ergebnisse der internen Untersuchungen an. Wir sind ungeduldig, erklärte der Jurist. Im vergangenen Monat hatte der RBB-Rundfunkrat Patricia Schlesinger als Intendantin des Senders abberufen.
Morgen wird Jenny Erpenbeck für ihren Roman Kairos ausgezeichnet und erhält den mit 20.000 Euro dotierten Uwe Jonsson-Preis. Sie zeige eine Sensibilität des Schreibens in der Tradition Uwe Jonssons, so die Jury. Heute sagte die Autorin dem Deutschlandfunk Kultur über ihre Verbindung zu dem 1984 gestorbenen Autor.
Ich würde schon sagen, dass ich in eine ähnliche Richtung denke. Also auch in meiner Geschichte vom alten Kind zum Beispiel wird zwar ganz genau erzählt, was passiert, aber es wird nicht gesagt, warum. Also es gibt immer Dinge, die auch offen bleiben. Und natürlich hat das ganze Nachdenken von Jonsson über die verschiedenen Zeitschichten, Schichten von Erinnerung und die Verbindung zwischen den Zeiten, aber auch zwischen weit entfernt liegenden Orten, hat auch viel mit dem zu tun, wie ich auf privates Leben und Geschichte schaue.
Beim Kauf von Musik- und Festivaltickets achten besonders jüngere Menschen auf das Geschlechterverhältnis unter den Künstlern. Das geht aus einer Studie zur Geschlechtervielfalt bei Musikangeboten hervor, die die Organisatoren des Reeperbahn-Festivals in Hamburg in Auftrag gegeben haben. Dafür wurden im April 2000 Personen online befragt. Demnach spielt ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis auf Festivals eine Rolle beim Ticketkauf für rund 40% der 16- bis 29-Jährigen. Bei den 30- bis 49-Jährigen ist das für rund 30% relevant. Im britischen Parlament sind Forderungen nach einer Statue für die verstorbene Queen Elizabeth II. Laut geworden. Der konservative Abgeordnete Hayes schlug als Standort einen bislang leeren Sockel am Trafalgar Square in London vor. Hayes verwies auf die außerordentliche Reaktion der Menschen im Vereinigten Königreich. Es habe sich um eine Mischung aus Trauer und Anerkennung für ein Leben im Dienst für das Land gehandelt. Damit die Erinnerung an die Queen über Generationen hinweg Bestand haben könne, müsse ein passendes nationales Denkmal errichtet werden, sagte er.
Hier im Deutschlandfunk Kultur, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Heute Abend, große Premiere im Münchner Volkstheater in der Regie von Philipp Arnold. Der Text von Heinrich Böll über eine junge Frau, die Opfer einer skrupellosen Kampagne einer Boulevardzeitung wird. Ist aber auch schon wieder fast 50 Jahre alt. Wir dürfen gespannt sein, was uns das heute noch sagt. Aus dieser Premiere kommt Christoph Leibold. Und Herr Leibold, ich meine, also skrupellosen Boulevard und Kampagnenjournalismus gibt's immer noch. Aber ansonsten haben wir natürlich eine völlig neue Medienöffentlichkeit mit auch vor allem sozialen Medien. Also schafft es diese Inszenierung, den Text ins Heute zu holen?
Ja, das ist ein bisschen das Stichwort, das Sie genannt haben, soziale Medien. Also Katharina Blum, könnte man sagen, erlebt ja so eine Art analogen Shitstorm. Der wird ja eine Zufallsbekanntschaft zum Verhängnis, ein One-Night-Stand am Kölner Karneval, der sich dann als steckbrieflich gesuchter Krimineller entpuppt und sie gerät ins Kreuzverhör der Ermittler, dann ins Visier der Schmutzkampagne, wie Sie es gesagt haben, eines Revolverblatts, das bei Böll schlicht die Zeitung heißt und mit dem er damals die Bild gemeint hat. Dann dreht die Polizei Katharina die Worte im Mund herum, die Reporter verdrehen die Wahrheit. Heute finden solche medialen Erregungen, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, eben nicht nur in der Boulevardpresse, sondern eben in den Social Media statt. Aber die Dynamik ist ja im Kern die gleiche geblieben und darum muss Hausregisseur Philipp Arnold diese Handlung auch gar nicht in die Gegenwart holen. Das lässt sich eigentlich aus der Vergangenheit auch so ohne Übersetzung rauslesen für heute.
Das heißt, er bleibt auch zum Teil historisch?
Ja, es ist so ein, ich nenne es mal, moderaten Retro-Look. Es gibt zwei wesentliche Schauplätze, zwei Innenräume, so eine nüchterne Polizeiverhörstube und dann die Wohnung von Katharina Blum, die zwar schon so eingerichtet ist, als wäre gerade jemand bei Ikea shoppen gegangen, aber dann gibt es eben doch ein altmodisches Küchenradio, ein Tastentelefon, eben kein Handy, die entsprechende Zeitung. Interessant ist aber auch, dass die Räume sozusagen in ihrer Kulissenhaftigkeit ausgestellt werden. Man sieht die Sperrholzwände, man sieht die Abstützungen und die Schauspieler, wenn sie gerade nicht selber dran sind, filmen sich gegenseitig. Dann werden Close-ups über die Szene projiziert. Das hat einen ästhetischen Aspekt, so eine filmische Anmutung. Aber es wird auch so eine Art Making-of-Charakter damit hergestellt.
Und dieser Making-of-Charakter, diese Brechung, ist das... Ich sag mal, ist das auch ein Bezug auf die mediale Welt oder wie ist das zu verstehen?
So würde ich sagen. Also ich glaube, Philipp Arnold versucht, weil vielleicht der Stoff auch nicht ganz so komplex ist, so eine zweite Ebene einzuziehen. Also es geht ja darum, sozusagen bei Böll und jetzt auch bei Arnold die Mechanismen von medialer Manipulation sichtbar zu machen. Und jetzt könnte man sagen, Theater, so habe ich mir das zusammengereimt, ist auch eine Manipulationsmaschine. Also zumindest da, wo es Illusionen erzeugen will, wo es mit Fiktion dann echte Gefühle wecken will. Und Arnold kontert das mit konsequenter Desillusionierung. Also der macht ein Theater, das sich sozusagen in die Karten gucken lässt, das Gemachte zeigt. Und insofern ist es vielleicht sozusagen im Sinne Brechts eine Einladung, nicht mitzufühlen, sondern mitzudenken. Das Problem ist, dass der Plot sich halt doch sehr geradlinig entfaltet und dass alles recht durchschaubar ist, wieder die Wahrheit verdreht wird. Und Arnold versucht dann doch wieder auch mit so Mitteln wie Psychothriller-Musik zu arbeiten, legt dann so fast geloopt die Schlagzeilen drüber, um ja sozusagen die Dynamik dieser Schmutzkampagne darzustellen, was dann sich so anhört.
Göttensliebchen Katharina Blum verweigert Aussage über Herrenbesuche. Der seit eineinhalb Jahren gesuchte Ludwig Götten hätte gestern verhaftet werden können. Ein Großaufgebot der Polizei hatte den Apartmentkomplex in der Satellitenstadt im Süden umstellt, wo er sich in der Wohnung seiner Geliebten versteckt hielt. Doch Katharina Blum, großes Foto, verhalf ihn zur Flucht, verwischte seine Spuren und deckt weiterhin den als gemeingefährlich geltenden Götten, den sie liebevoll ihren Ludwig nennt.
Und so weiter und so fort. Also das wird dann noch dichter, das habe ich noch nicht ausgewählt, dann versteht man es nämlich nicht mehr in der Zuspielung, weil es legt sich immer mehr übereinander und vermittelt zumindest im Ansatz so ein bisschen was von der Wucht eines Shitstorms.
Ein bisschen zu offensichtlich für Sie?
Ja, wie gesagt, es ist vielleicht einfach zu geradlinig und dann ist es auch so, es gibt eine Schauspielerin, Ruth Bouzon, die ist so die Haupt-Katharina und weil das aber gleich so losgeht, dass gleich die Polizei bei ihr steht, dann sieht man in diesen Großaufnahmen einfach den verlorenen, den verstörten Blick und es gibt wenig Entwicklung, wenig Steigerungsmöglichkeit. Arnold löst es dann so, dass er eine doppelte Katharina ins Spiel schickt, also eine zweite Nina Steils, die hat dann noch so eine andere Facette, so ein bisschen so ein Verzweiflungslachen und sie rauchen dann zu zweit nervös, suchen paranoid die Wohnung ab, also gesteigerte Panik und Katharina kann dann sozusagen auch mal aus sich heraustreten und sich beobachten. Das sind alles so Kniffe, doppelte Böden einzuziehen, aber so ganz konsequent ist es nicht durchgezogen und letztendlich dann auch nicht final überzeugend.
Dann reden wir noch kurz über das Handwerk. Wie haben Sie die Schauspieler überzeugt?
Ja, also wie gesagt, die beiden Katharinas so im Zusammenspiel waren die dann ganz gut, sonst wäre es mir zu eindimensional gewesen. Das Inszenierungshandwerk, wie gesagt, der spielt sehr souverän und versiert mit den Mitteln. Die Schauspieler machen das auch sehr schön, wie sie sozusagen dann in so eine Kommentarebene hüpfen oder beziehungsweise dann auch die Rollen sehr flink wechseln. Aber es ist jetzt auch kein Abend, wo man sagen kann, der so auf absolutes Schauspiel setzt. Es ist so ein bisschen, manchmal hat es auch so eine Autorenfilm-Sprüdigkeit, viel leere Blicke, viel Ernsthaftigkeit, viel Verlorenheit. Es wird nicht so richtig saftiges, kraftvolles Theater daraus und darum können auch die Schauspieler, die machen das ordentlich, aber die sind so ein bisschen Erfüllungsgehilfen, um diese Geschichte zu transportieren, ohne wenig Entfaltungsmöglichkeiten und wenig Möglichkeiten zu brillieren.
Also wirklich überzeugend war offenbar diese Premiere nicht am Münchner Volkstheater. Die verlorene Ehre der Katharina Blum in der Regie von Philipp Arnold, gesehen für uns von Christoph Leibold. Und wir wechseln einfach die Bühne, reisen von München nach Frankfurt am Main. Da war nämlich heute Spielzeiteröffnung. Die erste große Premiere mit einem russischen Klassiker, Tschechow, Onkel Vanya. Menschen auf dem Land, die wie gelähmt ihrem vorbeiziehenden Leben zuschauen, anstatt es zu ändern. Shirin Sochi-Travalla kommt aus dieser Premiere in der Regie von Jan Bosse. Jan Bosse, da kann man natürlich ja, auf das Russland von heute kann man das Ganze beziehen, wo ja viele dem Krieg zuschauen und der Errichtung einer Diktatur. Also wie aktuell hat Jan Bosse das inszeniert?
Also ich habe überhaupt keinen Bezug zum Russland von heute gesehen, ehrlich gesagt. Also nüscht, nada. Ich glaube auch, dass die Entscheidung, Onkel Vanya zum Auftakt zu inszenieren von Jan Bosse, ziemlich sicher schon vor dem Ausbruch des Krieges jetzt in der Ukraine stattgefunden hat. Von daher, also darauf nimmt er keinen Bezug. Er nimmt vielleicht einen Bezug zu heute, könnte man sagen, weil eine der Figuren, Astrov, ja so eine Art Klimaaktivist ist. Und dazu finden sich dann auch im Programmheft einige Hinweise. Da wird so aufs Waldsterben angespielt oder auf CO2-Fußabdruck. Also da gibt es eher eine Verbindung ins Heute. Aber zu allem, was wir jetzt mit Angriffskrieg in der Ukraine in Verbindung setzen, dazu gar nicht.
Astrov ist ja auch der Arzt in diesem Stück, soweit ich weiß, und gespielt von Wolfram Koch.
Ganz genau.
Was für eine Figur ist das also? Also Sie beschreiben ihn als einen Ökoaktivisten. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also im Stück ist er wirklich ein Ökoaktivist, auch wenn man das damals noch nicht so genannt hat. Auf der Bühne in der Verkörperung von Wolfram Koch können Sie sich ihn so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus dem Komiker Otto Walkes und einem von den Leningrad Cowboys. Also er hat so lange, blonde, strähnige Haare und so einen ganz merkwürdigen Schnurrbart und so eine abgewetzte Lederjacke und ist eher eigentlich eine Karikatur von einem Arzt als ein Arzt, wie man ihn sich gemeinhin vorstellen würde. Also er ist ja auch ein Stück Alkoholiker und hier wird er wirklich so ein bisschen als Witzfigur auch gegeben. Also das liegt Wolfram Koch natürlich, wie Sie sich vorstellen können.
Ja, und auf diesen Astrov bezieht sich auch eine Szene, die Sie uns geschickt haben, wo wir Sonja hören aus dem Stück. Da kriegt man vielleicht noch ein bisschen auch den Eindruck, wenn man jetzt gleich auch ein bisschen die Musik auch im Hintergrund hört, von der Atmosphäre dieser Inszenierung von Jan Bosse, von Onkel Vanya in Frankfurt am Main. Da bezieht sie sich eben auch auf Wälder, die die Erde verschönern und Wälder, die das raue Klima milder machen. Hören wir mal rein.
Ich stell mir das langweilig vor. Nein! Das ist wirklich interessant. Der Doktor pflanzt jedes Jahr neue Wälder an und er kümmert sich darum, dass die alten Wälder erhalten bleiben. Er sagt, Wälder verschönern die Erde und wenn die Menschen diese Schönheit empfinden, dann werden sie ganz ruhig und ganz gelassen.
Was sind das überhaupt für Figuren da auf der Bühne? Wie werden die gezeichnet vom Regisseur?
Die werden total überzeichnet. Also bei Tschechow ist ja bekannt dafür, dass das so melancholische Figuren sind mit ganz viel Existenzschmerz. Und hier ist es wirklich alles so mit breitem Pinsel und mit wie mit Plackerfarbe. Also es gibt immer noch eins drauf. Und es sind ja eher Typen, die einem, also das Stück dauert so 2 Stunden ohne Pause, die einem erst in der letzten Viertelstunde vielleicht ein bisschen nahe kommen. Davor muss man sagen, dass einfach der Funke gar nicht überspringt, dadurch, dass sie auch so gar nicht menschlich gezeichnet werden. Also darum geht es anscheinend Jan Bosse gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht begriffen, warum man dieses Stück überhaupt inszenieren wollte.
Also das ist für Sie gar nicht aufgegangen, seine Art, das zu zeigen?
Nee, also in der letzten Viertelstunde, da bekommen die Figuren, also Onkel Vanya und diese Sonja, die wir eben gehört haben, die Sonja ist ja unsterblich in diesen Arzt verliebt, aber er nicht in sie. Und da bekommt es so eine Dringlichkeit und auch durch das Bühnenbild, das würde ich noch hervorheben. Aber sonst ist es oft ganz schal, auch vom Humor denkt man, das sind manchmal so 80er-Jahre-Witze und da haben auch wirklich nur vereinzelt Leute gelacht. Aber am Ende ergibt sich dann auch atmosphärisch mehr und es gab jetzt wirklich Jubel und Trampelapplaus, aber Premierenapplaus ist ja eh nicht so aussagekräftig. Also ich finde es so alles in allem, also Sie müssten jetzt nicht aus Berlin nach Frankfurt fahren, würde ich sagen.
Oder von anderen Orten nach Frankfurt fahren. Genau. Also das hat Sie wenig überzeugt, diese Premiere, die Inszenierung von Onkel Vanya, Anton Tschechow also in Frankfurt am Main in der Regie von Jan Bosse, für uns gesehen von Shirin Sochi-Travalla. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Und Hans von Trotha hat die Feuilletons von morgen gelesen.
Das Ende ist nah. Wohl auf kaum einen anderen Satz wird man derzeit so viele nickende Gefolgsleute einschwören können. Als Titel hat ihn die Süddeutsche und meint gar nicht das Ende der Welt, das findet demnach erst am Ende dieser Presseschau statt, sondern nur das Ende der Documenta 15. Also doch das Ende der Welt. Peter Richter versucht die Bilanz eines Weltkunstdebakels. Die deutschen Medien, die deutsche Politik und die deutsche Öffentlichkeit, schreibt er, werden aus Kassel mehr oder weniger durchgängig des Rassismus geziehen. Eines antipalästinensischen Rassismus im Speziellen, eines antinordhessischen Rassismus implizit vermutlich auch. Was wirklich zu fragen wäre, meint er, sei, ob die deutschen Medien, die deutsche Politik und die deutsche Öffentlichkeit das alles auch aus einem möglicherweise etwas paternalistisch gefärbten Wohlwollen heraus zunächst nicht distanziert und kritisch genug behandelt haben. Und ob nicht ein bisschen zu bedenkenlos das essentialistische Geraune von einem globalen Süden nachgebetet wurde. Eine andere Lesart der Vorfälle, die dieser Dokumente auf die Füße gefallen sind, ist nach Peter Richter die, dass hier unbedingt und mit allen Mitteln die radikale Gegnerschaft zum Staat Israel auch im Kulturbetrieb der Bundesrepublik als Position etabliert und normalisiert werden sollte. Jetzt, zu ihrem Abschluss, findet er, wäre es vielleicht ganz gut, wenn die Mitglieder der Findungskommission dieser Documenta allmählich mal aus dem opaken Kollektiv Nummer 1 hinter all den Kollektiven heraustreten und sich im Einzelnen erklären könnten. In der Welt, befindet Thomas Schmid, der Antisemitismus auf der Documenta war kein Ausrutscher. Er zeigt, dass auch die Eliten vor dem Fortleben alter deutscher Traditionen nicht gefeit sind. Und eine derart hartleibige und selbstherrliche Diskursverweigerung habe es in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben. Selten sei in so kurzer Zeit so viel kulturelles Kapital verbrannt worden. Klingt nach sehr viel mehr als dem Ende einer Kunstausstellung. Das Ende ist also doch nah. Freitags sowieso. Denn daran erinnert ausgerechnet die FAZ, Fridays for Future ruft zum Klimastreik wieder. Jetzt zu sagen, die Bewegung habe den Höhepunkt überschritten, ist falsch gedacht, mahnt Peter Ahne und würdigt die diplomatische Reife der schulschwänzenden Kinder. Die Bewegung konnte zu dem von etablierten Institutionen unterstützten Akteur werden, weil sie beeindruckend viele Menschen mobilisierte, zunehmend quer durch die Altersgruppen und dabei anschlussfähig blieb. Ahne zitiert Luisa Neubauer von Fridays for Future mit dem Satz: Ich glaube, wir haben die Verantwortung, in Opposition zu sein zur fossilen Gesellschaft und zur Regierung, aber nicht deren Feind zu sein. Quer durch die Altersgruppen. Der Rocker Billy Idol hat sie fast alle schon hinter sich. Dem Tagesspiegel verrät er auf Nachfrage, wann er sich das erste Mal alt gefühlt hat. Vor ein paar Jahren. Eines Tages wacht man auf und kommt sich vor wie 75 oder 80. An anderen geht es. Da fühle ich mich wie 55, sagt er. Spoiler, er ist 67. Gefragt, wann er sich das erste Mal erwachsen gefühlt habe, sagt er, wahrscheinlich irgendwann in meinen 20ern. Damals ging mir auf, dass ich durchaus die Möglichkeit habe, mein eigenes Leben zu gestalten. Ob das die 20-Jährigen von heute auch noch so sehen können? Wir wurden Punks, fügt Billy Idol hinzu, weil alle sagten, dass es keine Zukunft gibt. Wir dachten, dann können wir auch machen, was wir lieben. Und heute? So wie der Klimawandel voranschreitet, sieht es ja wirklich aus, als wäre die Welt bald kein schöner Platz mehr zum Leben, wird der Rocker diplomatisch. Auf die Frage, ob die Kinder mehr rebellieren sollten, enttäuscht er mit einem Faden: Ich weiß es nicht, die Welt ist so anders heute. Zu Ende ist sie noch nicht, nicht an diesem Freitag zumindest. Einigen wir uns also vorläufig auf eine andere Einsicht von Billy Idol: Die Welt ist ein verwirrender Ort. Wer wollte da widersprechen?
Und das war schon Fazit: Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.